Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von 22 Millionen Kinder und Jugendliche im Fokus. Hier dreht sich alles um das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung. Wundert euch jetzt bitte nicht, denn ja, es ist Folge 3, aber ich steige heute nochmal mit einer zentralen Aussage aus Folge 1 ein. In Deutschland leben rund 22 Millionen Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene unter 27 Jahren. Keine junge Generation war je so vielfältig, sagt der 17. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. Sie wachsen unter verschiedenen Bedingungen auf, haben vielfältige Interessen und Bedürfnisse und gehen unterschiedliche Wege. Und ja, Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Beteiligung, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Sprache, ihrer Religion, ihrem Geschlecht, der ökonomischen Situation ihrer Familie, ob sie überhaupt bei ihrer Familie leben, ob sie vom Land oder aus der Stadt kommen, ob sie behindert sind oder nicht. Diese Vielfalt bedeutet auch, dass Kinder und Jugendliche unterschiedliche Zugänge zur Beteiligung haben und dass die Hürden und Herausforderungen, die ihnen begegnen, ziemlich entscheidend sind für ihre Beteiligung oder eben auch ihre Nichtbeteiligung. In dieser Folge geht es also darum, was junge Menschen von Beteiligung abhält und wie diese Hürden verringert werden können. Wie sieht eine Jugendbeteiligung aus, die alle, wirklich alle jungen Menschen anspricht? Und überhaupt, wie erfahren junge Menschen von Beteiligungsmöglichkeiten? Wie wird denn mit ihnen kommuniziert? Weil Jugendbeteiligung und Jugendpolitik Hand in Hand gehen, ist es wichtig zu verstehen, dass nicht nur ganz praktische und individuelle Beteiligungshürden hier in den Blick genommen werden, um sie abzubauen. Ich will in dieser Folge auch über strukturelle Fragen sprechen und darüber, wie gute Jugendpolitik dazu beitragen kann, dass alle jungen Menschen sich beteiligen können und auch wollen. Apropos, die wollen ja gar nicht beteiligt werden. Das höre ich manchmal, wenn ich als Beteiligungsberaterin unterwegs bin. Vor allem dann, wenn sich aus Sicht der Veranstalter nicht genügend Teilnehmende für ein Beteiligungsformat angemeldet haben. Schaut man genauer drauf, wie ein Format geplant wurde, wer in die Planung mit einbezogen wurde und ob die Zielgruppen in ihren individuellen Lebenslagen adressiert worden sind, dann zeigt sich leider immer wieder, dass die Veranstalter es zwar wirklich sehr gut gemeint haben und an vieles gedacht haben, aber sich selbst und ihre eigene Lebenssituation zum Ausgangspunkt der Planung gemacht haben. Das zeigt sich zum Beispiel hinsichtlich der Sprache oder der Kommunikationskanäle, die nicht jugendgerecht sind. Darüber erzähle ich aber gleich noch mehr. Es blendet bisweilen aber auch aus, dass junge Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, sich nicht vom geplanten Format angesprochen oder davon eingeschlossen fühlen. Ein Faktor dafür ist, dass sie in der Politik wenige Menschen sehen, die ihnen ähnlich sind oder die ihre Identitäten und Interessen repräsentieren. Aber oftmals hat auch ihre eigene Diskriminierungserfahrung erst dazu geführt, dass sie sich nur zögerlich äußern, aus Angst, nicht ernst genommen zu werden. Junge Menschen berichten häufig davon, dass ihnen und ihrer Meinung nicht genügend Wertschätzung und Offenheit entgegengebracht wird, einfach nur, weil sie jung sind. Und ihnen zugeschrieben wird, dass sie dadurch kein Wissen und auch keine Erfahrung haben. Fakt ist, demografisch gesehen sind Kinder und Jugendliche eine Minderheit in Deutschland. Ja. Das erzeugt auch in Beteiligungssettings ungleiche Machtverhältnisse, vor allem dann, wenn man berücksichtigt, dass die Vielfalt, von der ich gerade gesprochen habe, auch noch andere Aspekte von Identität einschließt. Junge Menschen und im Übrigen auch viele erwachsene Menschen fühlen sich zudem nicht von der Fachsprache abgeholt, die in Politik und Verwaltung gesprochen wird, aber auch davon, wie gesprochen wird. Das heißt jetzt wirklich nicht, bitte nicht, dass Erwachsene alle Jugendwörter des Jahres in ihren aktiven Sprachgebrauch integrieren müssen. Das sei ganz schön cringe, habe ich gehört. Sondern, dass sie sich bewusst machen, dass das, was sie sagen, verständlich sein muss und dass das Gesagte dadurch nicht weniger wichtig oder seriös ist. Im Gegenteil, und das sage ich aus eigener Erfahrung, sich verständlich auszudrücken, gut erklären zu können und mit Offenheit gegenüber jungen Menschen und deren Interesse und Neugierde aufzutreten, das baut Barrieren und Hürden ab, die aufgrund von sozialen und sprachlichen Unterschieden ungleiche Machtverhältnisse erzeugen. Ich habe jemanden eingeladen, die sich sehr gut mit diversitätssensibler Jugendbeteiligung auskennt. Jessica Knauer. Sie ist Pädagogin und arbeitet am DJI, dem Deutschen Jugendinstitut, bei der Service- und Monitoringstelle zur Umsetzung des nationalen Aktionsplans Neue Chancen für Kinder in Deutschland, kurz Servikit, wo sie für die Beteiligung junger Menschen an genau diesem Aktionsplan zuständig ist. Ich freue mich, dass Jessica uns im Interview davon berichtet, welchen Hürden insbesondere armutsbetroffene junge Menschen begegnen, wenn sie sich beteiligen wollen. Hallo Jessica.
Hallo Anna.
Jessica, jeder vierte bis fünfte junge Mensch in Deutschland ist von Armut betroffen. Was heißt es denn konkret im Falle von Jugendlichen und jungen Erwachsenen?
Ja, das heißt konkret, dass das eine sehr, sehr hohe Zahl ist. Selbst in unserer Forschung sprechen wir von 3,3 Millionen Kindern, die eben von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Das sind aber nur Kinder von 0 bis 18 Jahren, das heißt unter 18 Jahren. Wenn man jetzt eure 22 Millionen aus dem Podcast-Titel nimmt, sind es tatsächlich noch einige mehr. Und wir können somit wirklich als Fazit festhalten, dass es jede vierte junge Erwachsene oder auch junger Mensch sind von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen. Und das ist tatsächlich erschreckend hoch. Weil du ja fragst, was das konkret heißt, kann man sagen, dass diese jungen Menschen in Familien aufwachsen, wo natürlich nicht viel Geld da ist. Aber man muss sagen, dass Armut wir sprechen da so von einem sogenannten multidimensionalen Phänomen. Das heißt, es ist ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Formen von Benachteiligungen, also materiell und sozial. Ich kann ja zum Beispiel einige Beispiele nennen, wie diese jungen Menschen auch aufwachsen oder was sie auch ihre Lebenslage ganz gut beschreibt, was es eben heißt, arm zu sein in Deutschland. Diese jungen Menschen leben oftmals oder zum Teil einfach mit ihren Familien in einfach sehr engen Wohnungen, teilen sich mit den Eltern oder auch Geschwistern Räume, haben nicht immer einen eigenen Arbeitsplatz, was ja auch schon, wenn wir jetzt von Beteiligungen dann auch sprechen, nicht immer so leicht ist. Wir haben zum Beispiel auch viele Bewerbungen für Jugendgremien oder Veranstaltungen online sind. Also viele dieser Dinge, viele Wohnungen liegen an lauten Straßen oder sind einfach auch nicht gut angebunden an Infrastruktur. Das bedeutet an Freizeit oder auch an Kulturangebote, die vielleicht auch Beteiligung anbieten. Das heißt, es liegt nicht alles um die Ecke. Also ÖPNV kostet nicht in jeder Stadt, können junge Menschen kostenfrei auch den ÖPNV nutzen. Das sind alles Hürden, die diese jungen Menschen dann auch haben, wenn es auch um Beteiligung geht. Und ja, auch sowas wie Freizeitgestaltungen, auch die Dinge sind eingeschränkt. Das heißt, Schwimmbad, Kino, Sportvereine und auch Urlaube sind einfach nicht möglich. Es fehlt auch Geld für Nachhilfe, wenn wir an Bildung denken oder vielleicht auch mal ein Musikinstrument zu erlernen oder einen Sportverein. All diese Dinge sind nicht zugänglich und schränken schon die Teilhabe von diesen jungen Menschen ein. Und da kann ich noch viele, viele mehr Beispiele nennen, aber das ist jetzt einfach nur mal, damit man so ein Bild bekommt, was einfach auch das bedeutet, als junger Mensch mit Armutserfahrung in Deutschland aufzuwachsen.
Du hast es gerade schon angedeutet, arm zu sein heißt auch unter anderem von Möglichkeiten der Jugendbeteiligung ausgeschlossen zu sein, so wie wir das hier im Podcast verstehen, zum Beispiel von der Teilnahme an Veranstaltungen, aber auch von der Mitwirkung an Jugendgremien. Wie genau beeinträchtigt denn Armut den Zugang junger Menschen zu Beteiligungserfahrungen?
Ja, ich habe es genau schon gesagt, dass ich halt dadurch, dass ich also in Armut auch aufwachse oder auch Armutserfahrungen habe, die Teilhabechancen sind einfach geringer und eben auch nicht gleich. Auch das nochmal mit Beispielen zu hinterlegen, wenn zum Beispiel junge Menschen und ihre Familie von Armut betroffen oder bedroht sind, bedeutet das, dass die jungen Menschen zum Beispiel schon früh Verantwortung für ihre Geschwister übernehmen. Eben, ich habe vorher schon den eigenen Arbeitsplatz angesprochen, der nicht immer da ist. Digitale Endgeräte wie Laptops etc. fehlen. Und das macht es also quasi diese fehlenden Zeit und die fehlenden Ressourcen und auch praktische Möglichkeiten, eben keinen eigenen Arbeitsbereich oder auch Endgerät oder Laptop zu haben, machen es schwierig, sich zum Beispiel überhaupt eben an Veranstaltungen online teilzunehmen. Aber auch bei Präsenzveranstaltungen ist es halt ähnlich. Jetzt fehlt die Infrastruktur, Anbindung an die Orte, um sich eben auch überhaupt zu beteiligen. Und wenn man jetzt vielleicht nochmal den Schritt auf auch Bundes- oder Landesebene macht, da sind ja zum Beispiel Veranstaltungen auf Bundesebene vielleicht in der Hauptstadt Berlin. Das heißt, ich muss da hinkommen und Beteiligung ist leider noch nicht immer kostenfrei. Das heißt, auch wenn erstattet wird, das heißt, wenn Unterkunft erstattet wird oder auch das Ticket erstattet wird, junge Menschen mit Abmatzerfahrungen können auch nicht Reise des Bahntickets oder auch Übernachtungen vorstrecken. Das ist einfach schlichtweg nicht möglich. Und das muss man ja auch wirklich ganz klar sagen. Und das ist für mich aber, wer dann das Plädoyer auf definitiv zu gucken, als Grundstein wirklich, dass Beteiligung komplett kostenfrei sein muss, von Anfang an. Also wirklich auch nicht mit Vorstrecken. Und dann ist das aber eigentlich, glaube ich, der erste Stein. Das zweite ist dann auch noch, dass wir wissen, es braucht weitere Ressourcen und Zugänge. Weil ich habe schon gesagt, wir wissen aus unserer Forschung, die jungen Menschen mit Armutserfahrungen reisen nicht wahnsinnig viel in der Gegend rum. Urlaub ist das, wo wir wissen aus den Familien, da wird als erstes gespart. Und die Schulen, in denen die jungen Menschen oft besuchen, bieten keine Auslandsaufenthalte oder diese Schulreisen sind auch limitiert. Das bedeutet, sie haben schlichtweg keine Erfahrungen, einfach mal woanders zu sein. Und so eine Reise zu einem Gremium oder auch sich zu beteiligen, ist dann auch neu und aufregend für diese jungen Menschen. Und es muss gut organisiert und pädagogisch gerahmt einfach sein. Und das sind auch nochmal Ressourcen, die einfach wichtig sind bei Beteiligungsprozessen.
Ich frage mich, gibt es denn einen Zusammenhang zwischen Armutserfahrung und dem Gefühl, ein wichtiger und relevanter Teil der Gesellschaft zu sein und überhaupt diese mitgestalten zu können? Und wenn ja, welche Rolle spielt denn da auch Jugendbeteiligung, um vielleicht dieses Gefühl zu empowern?
Also ich kann definitiv sagen, auch aus all meinen Erfahrungen, sowohl als Pädagogin und jetzt auch im Bereich der Beteiligung, dass es sich lohnt, den jungen Menschen, allen jungen Menschen zuzuhören. Sie haben eine Stimme, sie wollen, dass diese gehört wird. Und da geht es um junge Menschen mit oder ohne Armutserfahrungen. Das ist erstmal bei dieser Frage, glaube ich, erstmal unerheblich. Alle junge Menschen haben erstmal Ideen und wollen sich einbringen und wollen Teil der Gesellschaft sein. Und wenn ich mich nicht gehört fühle, ist das per se erstmal nicht demokratiefördernd und nichts Positives. Das heißt, wir müssen hier Zugänge schaffen. Da ist für mich auch wichtig, dass Partizipationsrechte in unserer Gesellschaft gestärkt werden müssen und dass wir auch zu einer Kultur einer gelebten Beteiligung kommen müssen. Und das schafft Zusammenhalt zwischen allen Menschen, auch eben Menschen mit Armutserfahrungen. Und das ist natürlich ganz wichtig. Und ich habe ja auch noch ein Zitat dabei vom Kinder- und Jugendbericht, der ja auch schreibt, Zuversicht braucht Vertrauen. Und wir sollten alles dran setzen, jungen Menschen vertrauenswürdige Rahmenbedingungen mit starken Angeboten zu bieten, wo man eben auch Menschen mit Armutserfahrungen wirklich Zugänge schafft, weil gerade die wollen ja ihre Zukunft mitgestalten. Sie haben da ja ein großes Anrecht drauf und haben auch eine große Lust und Wille. Und da ist, glaube ich, das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Tatsächlich ist ein Statement, was ich hier auch noch gerade im Kopf habe, wenn wir darüber sprechen, also mit den jungen Menschen, die mit denen ich zusammenarbeite, die haben innerhalb eines Raps, da ging es, haben wir um das Thema Migration uns auseinandergesetzt. Und was sie ganz, ganz wichtig, also das waren junge Menschen mit und ohne Armutserfahrungen, aber was eine sehr eindringliche Zeile oder Refrain oder Hook dieses Songs war,
unsere Meinung zählt, wenn du sie in dein Leben lässt. Aber es ist schlecht, wenn dich schon das Reden stresst. Wir werden nicht gehört und ihr kommt nie zu uns. Um etwas zu ändern, investiert ihr unsere Zukunft.
Und ich finde, alleine bei diesem Referat wird schon ganz deutlich, sie fühlen sich nicht gehört, sie haben nicht immer die Zugänge zur Beteiligung oder vielleicht auch das, was sie sagen wollen, anzubringen. Aber sie sind offen dafür, sie haben Ideen und wenn ihnen zugehört wird, und das ist erstmal diese erste Stufe, die, glaube ich, jetzt für uns ganz, ganz wichtig ist, den jungen Menschen Raum zu geben, dass sie gehört werden und ihnen zuzuhören.
Ja, Raum geben und zuhören, das ist die erste Stufe. Kommen wir dann doch direkt mal zu den praktischen Tipps, die wir hier auch im Podcast 22 Millionen geben wollen. Was können und was müssen wir denn auf der politischen, aber auch auf der praktischen Ebene tun, um die Zugänge junger Menschen mit Armutserfahrungen zu Beteiligungsformen und Formaten zu stärken? Was ist da unser Job auch als Erwachsene?
Ja, ich denke, sowohl praktisch als auch politisch müssen wir ganz, ganz stark auf Zusammenarbeit und Netzwerke setzen. Und ich finde, es gibt so viel Expertise da draußen. Das heißt, man kann in die kulturelle Bildung schauen. Du hast vorher von den Jugendringen auch schon gesprochen. In die Kinder- und Jugendhilfe können wir schauen oder auch in die soziale Arbeit. Und dort gibt es eigentlich überall Bemühungen oder auch ein Selbstverständnis, alle Kinder und Jugendliche zu erreichen. Und wenn wir uns einfach hier auch einfach Netzwerken zusammenarbeiten und vielleicht auch als Politiker oder in der Praxis jetzt auch in der Beteiligungspraxis eigentlich eine aufsuchende Zusammenarbeit hier gestalten, Was ist ein großer erster Schritt, den man machen kann, um das gelingende Beteiligung eben auch umzusetzen? Und in dem nächsten Schritt ist es dann sicherlich auch nochmal sehr wertvoll, das Wie zu überdenken. Das habt ihr ja auch schon in einigen eurer Podcasts gemacht. Also welche Beteiligungsformate biete ich an? Das ist natürlich auch, wenn man jetzt an Menschen mit Armutserfahrungen denkt, auch nochmal ein ganz, ganz großer Punkt, den man groß gewichten sollte. Wie gestalte ich Formate und wie spreche ich die jungen Menschen an? Wie kann ich diese jungen Menschen auch aufsuchen? Da sind für mich tatsächlich ganz, ganz tolle Möglichkeiten, sind Formate der kulturellen Bildung und auch Methoden der kulturellen Bildung. Und wem das jetzt vielleicht nicht gleich ein Begriff ist, also da meine ich so Beispiele wie über Film, Fotografie, Theater, Musik, Poetry Slams, Ausstellungen, Performances etc. können nämlich erstmal erste gemeinsame Zugänge geschaffen werden, um sich thematisch über vielleicht auch komplexe Themen auszutauschen und auch erstmal auf den Grund zu gehen, was diese jungen Menschen bewegt. Denn es ist ja nicht immer bei den jungen Menschen auch Sprache und Benennungen und Artikulationsformen für alles da. Und kulturelle Bildung oder auch Methoden der kulturellen Bildung, es sind auch Methoden der sozialen Arbeit, schaffen es ganz gut, dass halt der Beteiligungsgegenstand erlebbar oder erfahrbar wird, dass man Sprache finden kann, auch eine gemeinsame Sprache finden kann. Über Körper werden auch vielleicht auch Machtgefälle können abgebaut werden. Es werden Begegnungen möglich und ich kann mich auch erinnern, dass du in einem Podcast mal von Pizza und Politik gesprochen hast, einfach auch mal so Formate überdenken, die einfach auch niedrigschwelliger sind, jugendgerecht und einfach an der Lebenswelt und Lebensrealitäten der jungen Menschen ansetzen. Und das ist bei jungen Menschen, die soziale Ausgrenzung erfahren haben, natürlich auch nochmal ganz wichtig, da wirklich einen Schritt auf diese Menschen auch zuzugehen und denen erstmal in einem ersten Schritt einfach auch den Raum zu geben, sich einzubringen.
Ja, so über Kreativität, über Bewegung, über Spiel und im Zweifelsfall eben auch über Pizza, über das, was uns eint als Menschen, ganz unabhängig von unseren Identitäten und Erfahrungen. Ich glaube, das ist wirklich ein richtig guter Zugang, um überhaupt miteinander, wie du gerade auch sagtest, eine gemeinsame Sprache zu finden. Ich möchte hier nochmal was unterstreichen, was Jessica angesprochen hat. Kinder und Jugendliche bringen unterschiedliche Hintergründe für Beteiligungsprozesse mit und somit auch unterschiedliche individuelle Ressourcen. Die wichtigsten Faktoren für den Zugang zur Beteiligung sind hierbei Geld, Zeit und Mobilität. Jessica hat es schon erwähnt, das Auslegen von Fahrtkosten, selbst wenn es sich nur um wenige Euros handelt, ist für zu viele junge Menschen eine wesentliche Zugangshürde und das nicht nur für die, die von Armut betroffen sind. In Verbindung mit der Tatsache, dass Mobilität zum Beispiel in ländlichen Regionen eine große Herausforderung darstellt, aber auch in der Stadt beispielsweise am Abend keine Busse mehr in die Außenbezirke fahren, muss ich als Veranstalterin Lösungen dafür entwickeln und zum Beispiel die Tickets für die Teilnehmenden buchen, Vorschüsse auszahlen oder auch Shuttle- und Mitfahrgelegenheiten organisieren. Neben Geld und Mobilität ist Zeit die dritte individuelle Ressource für Beteiligung. Sich neben Schule, Ausbildung, Weiterbildung, Freizeit, Studium, Familie und Hobbys Zeit für Beteiligung zu nehmen, das benötigt gute Rahmenbedingungen wie faire Rückmeldefristen, eine jugendgerechte Termingestaltung und Rücksichtnahme auf Prüfungsphasen. Zugänge zu Beteiligungen können auch dadurch geschaffen werden, wenn man junge Menschen begleitet und qualifiziert, sie miteinander vernetzt und Räume schafft, die sie selbst ausgestalten können. Jugendverbände wie die DJO, Deutsche Jugend in Europa, funktionieren nach den Prinzipien von Selbstorganisation und Partizipation. Mit dem Projekt GEM, Jugendliches Engagement in Migrantinnenorganisationen, hat die DJO bis Ende 2023 engagierte junge Menschen aus Postmigrantinnenorganisationen und aus den jeweiligen Communities im gesamten Bundesgebiet zusammengebracht und mit ihnen Beteiligungsräume und Formate gestaltet. Postmigrantinnen und Migranten sind Menschen mit Migrationserfahrung oder ihre Nachkommen, die sich als Teil einer Gesellschaft verstehen, die durch Migration grundlegend verändert wurde und sich in einem fortlaufenden Prozess der Aushandlung von Identitäten, Zugehörigkeit und Teilhabe befindet.
Um die Erkenntnisse aus dem Projekt nicht verpuffen zu lassen und auf die jugendpolitische Perspektive auf Beteiligung aufmerksam zu machen, hat die DJO im April 2025 ein Policy Paper veröffentlicht und darin gezeigt, dass junge postmigrantische Menschen auf strukturelle Hürden treffen, wenn sie sich engagieren wollen. Insbesondere für die Planung und Durchführung von bundeszentralen Veranstaltungen haben sie Handlungsempfehlungen erarbeitet, die darauf abzielen, junge postmigrantische Menschen in ihrem Engagement zu fördern und ihre Beteiligung zu stärken, vor allem als Team, das in großen Teilen selbst nicht von rassistischer Diskriminierung betroffen ist. Ich fand es sehr spannend und habe mal bei der DJO nachgefragt, ob sie mir und euch Tipps geben können, wie man Beteiligungsveranstaltungen diversitätssensibel gestaltet.
Hi Anna, hier spricht Nina von der Deutschen Jugend in Europa. Du hast mich nach meinen Erfahrungen gefragt, ja, was kann ich teilen im Hinblick auf, wie können Veranstaltungen diversitätssensibel und diskriminierungskritisch gestaltet sein, die junge migrantische, postmigrantische Menschen einladen wollen. Ich kann dazu sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wir uns im Orga-Team erstmal Gedanken gemacht haben, wie wir eigentlich verortet sind im Hinblick auf die Zielgruppe. Und dann festgestellt haben, wir sind alle weiß positioniert, also wir erfahren keinen Rassismus und wir gehören nicht mehr zur Zielgruppe der jungen Menschen. Also wie können wir dann überhaupt einen vertrauensvollen Raum schaffen? Und sind dazu gekommen, dass wir versucht haben, von Anfang an junge Menschen aus der Zielgruppe einzubinden, die uns ihr Vertrauen schenken und gleich von Anfang an Feedback geben, Input geben zu unseren Gedanken, zu der Veranstaltung. Und dass wir eine Moderation gesucht haben, die aus einer professionellen Moderation und aus einer ehrenamtlichen Moderation bestand, von Menschen, die beide einen migrantischen, postmigrantischen Background haben, die sozusagen zu den Teilnehmenden auf einer Peer-Ebene sprechen. Und wir haben Leute eingeladen, kleinere Sessions, kleinere Runden zu moderieren. Und haben denen dafür eine Aufwandsentschädigung gezahlt, die Fahrtkosten bezahlt. Wir hatten ein Vertrauensteam, das ansprechbar war für Leute, die sich auf der Veranstaltung nicht wohlgefühlt haben. Und ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es gelungen ist, aber so waren unsere Versuche, mit dem Bewusstsein umzugehen, dass wir nicht nur eine Veranstaltung für junge postmigrantische Menschen organisieren wollten, sondern eben wesentlich auch mit ihnen.
Dies zusammengefasst macht deutlich, es geht eben nicht nur um individuelle Hürden, die die Zugänge zur Beteiligung erschweren. Es geht viel grundsätzlicher darum, dass diese als strukturelle Hürden verstanden werden, deren Abbau in der Verantwortung von Politik und Gesellschaft liegt. Zum Beispiel durch gute Jugendpolitik, die sich für jugendgerechte Mobilität, gegen Kinder- und Jugendarmut, für den Erhalt von Jugendräumen und so weiter einsetzt. Ich gehe jetzt noch mal ein paar Schritte zurück. Bevor Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sich aktiv beteiligen können, stellt sich zunächst eine ziemlich simple Frage. Woher wissen Sie, welche Angebote es gibt und wie Sie daran teilnehmen können? Jugendgerechte Kommunikation und Informationen sind ein wichtiger Schlüssel für die Beteiligung aller jungen Menschen. Das beinhaltet zum einen, dass sie dort erreicht werden, wo sie sich aufhalten, und zum anderen, dass sie verstehen, worum es geht. Junge Menschen werden tagtäglich mit einer Flut an Informationen konfrontiert, die sie irgendwie für sich verarbeiten und sortieren müssen. Die Praxis zeigt, ein Plakat oder ein Social-Media-Post allein reichen nicht, um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Egal ob auf kommunaler oder auf Bundesebene, als Veranstalterin muss ich mich zunächst fragen, wer meine Zielgruppen sind, wo sich diese aufhalten und wie an diesen Orten der Informationsfluss funktioniert. Und schon bei der Beantwortung dieser Frage kann es sehr hilfreich sein, junge Menschen mit einzubeziehen. Denn sie wissen als Betroffene am besten Bescheid, wie sie angesprochen werden wollen. Es reicht schon eine kleine Gruppe, die mich als Veranstalterin dabei berät und mit mir ein Kommunikationskonzept erarbeitet, um mein Beteiligungsangebot möglichst allen jungen Menschen zugänglich zu machen. Meine drei Tipps für gelingende Zielgruppenkommunikation. Erstens, Die Schule ist der Aufenthaltsort Nummer 1 für Kinder und Jugendliche. Eine Kooperation mit der Schülervertretung, nicht nur bezüglich der Werbung, eröffnet wichtige Zugänge zu potenziellen Teilnehmenden. Punkt 2. Social Media ist eine Lebensrealität junger Menschen. Dort erreichen Infoposts, aber auch kurze Videos eine gute Reichweite, wenn man andere Netzwerkpartner einbindet. Und Punkt 3. Peer-to-Peer-Kommunikation, also die Ansprache durch Gleichaltrige, schafft Authentizität in der Kommunikation und stärkt das Vertrauen in die eigene Wirksamkeit. Es macht einen großen Unterschied, ob ich von jemandem, der mir ähnlich ist und der ähnlich spricht wie ich, eine Einladung erhalte oder ob ich sie von jemandem erhalte, den ich gar nicht kenne und mit dem ich auf den ersten Blick keine Gemeinsamkeiten habe. Wer zu Beteiligungsformaten einlädt, dem empfehle ich. Plant viel Vorlauf ein für die Bewerbung des Formates, denn es braucht oft Zeit, bis Informationen bis zu den Lebensorten junger Menschen gelangt sind. Auch Netzwerkpartnerinnen und Partner wie Verbände und Initiativen haben eigene Kommunikationsläufe, in die sie dann eure Ausschreibung integrieren müssen. Und nicht zuletzt, Zugänge zu schaffen, bedeutet auch, Beziehungsarbeit zu leisten und sich selbst als Veranstalterin sichtbar und ansprechbar zu machen. In diesem Podcast geht es ja schwerpunktmäßig um Jugendbeteiligung im Verantwortungsbereich der Bundesregierung. Was viele nicht wissen, es gibt dort schon so einige Möglichkeiten, sich als junger Mensch einzubringen. Dass das nicht so bekannt ist, liegt auch daran, dass man wissen muss, wo man nach diesen Möglichkeiten sucht, beziehungsweise man muss sich mit den Strukturen auf Bundesebene auskennen. Das heißt, Newsletter abonnieren, Websites durchforsten, die richtigen Leute kennen, bestimmten Accounts auf Social Media folgen oder auch zufällig was mitbekommen. In aller Selbstkritik müssen wir uns also auch hier die Frage stellen, wie erfahren junge Menschen von den Beteiligungsangeboten, die es in Ministerien, Bundesämtern, im Rahmen von Veranstaltungen oder Programmen gibt? In den vergangenen Jahren kam von jungen Menschen in jugendpolitischen Formaten auf Bundesebene immer wieder die Idee einer digitalen Plattform für Informationen zu Kinder- und Jugendbeteiligung auf. Auf der Bundesjugendkonferenz 2024 wurde die Idee in einem Workshop mit jungen Teilnehmenden konkretisiert. Die Frage, die sie bewegte, wie wäre es, wenn wir eine ansprechende und übersichtliche Website hätten, die sämtliche Beteiligungsangebote für junge Menschen aufschlüsselt? Und aus dieser Idee ist ein handfestes Projekt entstanden, das derzeit für einen Launch vorbereitet wird. Ich habe dazu mit Katharina Weber gesprochen. Katharina ist Mitglied im Jugendgremium des Bundeskompetenzzentrums Kinder- und Jugendbeteiligung, KOMKJB. Katharina ist 22 Jahre alt und hat dieses Jahr bei der Republika in Berlin auf einer großen Bühne zusammen mit Judith Hammann, die kennt ihr aus Folge 1, sie ist Referatsleiterin im Bundesjugendministerium und zuständig für das Thema Jugendbeteiligung, die beiden haben diese Beteiligungsplattform vorgestellt. Katharina befindet sich zurzeit im Auslandssemester. Ich freue mich sehr, dass ich sie am Vorabend einer Klausur noch für dieses Interview erwischt habe. Hallo und herzlich willkommen, Katharina.
Hallo Anna.
Katharina, warum brauchen wir auf Bundesebene eine zentrale Beteiligungsplattform?
Ich glaube, um die große Frage zu beantworten, kann ich erstmal das Ganze etwas runterbrechen und das dann von meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Als ich als Jugendliche zum ersten Mal angefangen habe, mich für Politik zu interessieren und irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte mitwirken und mitsprechen und mich beteiligen, habe ich im Internet rumgesucht und gesucht, was ich machen könnte, aber ich bin irgendwie nicht so wirklich zu was gestoßen und habe dann meinen Politiklehrer gefragt und gefragt, ob er vielleicht mir irgendeinen Tipp geben könnte, wo ich mich engagieren könnte. Und er konnte mir damals eigentlich nur wirklich die Jungparteien empfehlen. Und das war nicht wirklich das, wonach ich gesucht hatte. Ich wollte wirklich irgendwie bei politischen Prozessen ein bisschen teilhaben und ja, irgendwie zu Konferenzen gehen und irgendwie ein bisschen mehr in das große Ganze eintauchen. Zu dem Zeitpunkt habe ich leider nicht die Möglichkeit dazu gefunden. Und deswegen hätte ich mir damals sehr stark eine große Beteiligungsplattform gewünscht. Also einfach eine Internetseite, die ganz, ganz deutlich einfach aufschlüsselt, welche Angebote gibt's, wo finden die statt, wer kann daran teilnehmen, für welche junge Menschen ist sie zugeschnitten. und einfach so alle möglichen Informationen einmal bündelt. Weil wenn man sich auch in dieser Beteiligungslandschaft schon befindet, ist es immer noch ein Problem, dass man sehr, sehr wenig von Angeboten erfährt. Man muss sich wirklich auf die Suche machen, durch diesen Informationsdschungel quasi, sich durch sämtliche Webseiten wühlen, um wirklich dann aktiv, aus aktiver Suche auf Beteiligungsangebote zu stoßen. Und deswegen schwirrt eigentlich schon seit längerem in den ganzen Kreisen von Menschen, die sich schon in Beteiligungsangeboten befinden, schwirrt schon die Idee rum, es wäre super hilfreich, eine übergeordnete Plattform zu haben. Diese Idee wurde jetzt mal vom Ministerium aufgegriffen und an dieser Plattform wird gearbeitet.
Ihr seid ja jetzt schon ganz konkret in der Planung. Wie seid ihr denn da vorgegangen, um diese Beteiligungsplattform dann konkret werden zu lassen?
Genau, das Familienministerium hat irgendwann von dieser Idee Wind bekommen, dass diese Idee einfach tatsächlich schon in vielen Kreisen von jungen Menschen aufkommt. Und das war circa vor einem Jahr der Start in einem Prozess, der jetzt eben seitdem läuft. Dafür wurde vom Ministerium eine Machbarkeitsstudie beauftragt, die von der Rahmenagentur Innovation Natives, das ist eine Agentur aus Hamburg, umgesetzt wird. Und wir vom KommKJW Jung, also als quasi junge Stimme in dem Prozess, konnten auch teilweise teilnehmen. Deswegen kann ich auch dort ein bisschen von meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Grundsätzlich ist das Ziel von dieser Machbarkeitsstudie erstmal gewesen, sich zu überlegen, wer ist die Zielgruppe von einer solchen Plattform? Wie kann man die am besten erreichen? Und was muss diese Plattform eigentlich überhaupt können, um richtig gut zu funktionieren? Und dabei ist es natürlich auch wichtig, dass wir als junge Menschen Teil von diesem Prozess waren, weil wir natürlich am besten wissen, wie eine Plattform für uns gut funktionieren könnte. Und dafür gab es dann verschiedene Workshops, die gemeinsam mit Innovation Natives, dem Ministerium und uns umgesetzt worden sind. Und wir haben verschiedene Methoden aus dem Design-Thinking-Bereich gemacht, ganz kreative Herangehensweisen. Also haben uns zum Beispiel in die Rolle von jungen Menschen hineinversetzt, die aus unterschiedlichen Zielgruppen kommen und einfach ganz, ganz praktisch überlegt, okay, wenn wir auf so eine Plattform kommen würden, was bräuchten wir? Wie sollte die aussehen? Und haben uns dann quasi so einer Zielplattform angenähert. Gleichzeitig wurden auch noch tatsächliche Interviews geführt mit Jugendlichen aus den verschiedenen Zielgruppen, also die sich zum Beispiel noch nie beteiligt haben oder die schon jahrelang in Beteiligungsangeboten mit drin stecken. Somit konnte dann ein ganzer Prozess stattfinden, in dem dann hoffentlich auch irgendwann diese Beteiligungsplattform heraus entsteht.
Jetzt interessiert mich natürlich, was wird denn diese Beteiligungsplattform nachher können? Welche Features waren euch in der Diskussion wichtig?
Ja, das war eine Frage, über die wir uns ganz, ganz lange die Köpfe zerbrochen haben. Weil in dem Prozess sind natürlich wahnsinnig viele und teilweise auch sehr, sehr kreative Ideen aufgekommen. Aber grundsätzlich war es tatsächlich eigentlich immer ein Spagat zwischen, okay, diese Features muss diese Plattform auf jeden Fall unbedingt haben, die sind essentiell. Und der Spagat zu, die Plattform muss eigentlich übersichtlich bleiben, was ja der Grundgedanke hinter einer solchen Plattform ist, weil sie soll ja die Hürden abbauen, sie soll niedrigschwellig bleiben und sie soll einfach einen einfachen und ansprechenden Zugang für junge Menschen für Beteiligungsangebote bieten. Und deswegen haben wir da ganz viel hin und her diskutiert, wie einfach diese Plattform am Ende sein soll. Und grundsätzlich soll diese Plattform jetzt so gestaltet sein, dass es quasi einen einfachen Zugang für auch Anbietende ist, ihre Angebote auf diese Plattform hochzuladen und einen einfachen Zugang für quasi junge Menschen, die Beteiligungsangebote suchen, auf diese Plattform zu kommen und genau direkt sehen zu können, wo findet dieses Beteiligungsangebot statt, wann ist es, wer bietet das Beteiligungsangebot an und für wen ist es überhaupt? Also die Kernfacts quasi und kein Informationsdschungel mehr, kein sich durch Webseiten quälen, sondern tatsächlich einfach eine einfache Plattform. Und natürlich, ganz besonders wichtig für junge Menschen, dass es auch gut designt ist. Und da hoffen wir, dass es im Endeffekt dann auch tatsächlich so eine gute Plattform ist, die auch junge Menschen anlockt, die dann auch vielleicht immer wieder auf diese Plattform kommen und gucken können, wo sind vielleicht neue Angebote, die mich nochmal neu ansprechen.
Jetzt hast du gerade den Prozess beschrieben und die Features. Schauen wir mal in die Zukunft. Was ist denn dein Wunsch für diese neue, ansprechende, zugängliche Beteiligungsplattform?
Ja, mein wichtigster Wunsch ist natürlich, dass diese Plattform möglichst viele weitere junge Menschen erreicht und ganz vielen jungen Menschen einen guten Einstieg in diese Beteiligungswelt gibt. Also ich muss immer wieder daran denken, dass ich mir als Jugendliche diese Plattform selbst gewünscht hätte und dass mir so viel Gesuche erspart geblieben wäre. Ja, ich wünsche mir, dass auch viel mehr Menschen, viel mehr junge Menschen diesen Zugang haben zu dieser Beteiligungslandschaft, die mir persönlich die letzten Jahre einfach unheimlich viel gegeben hat. Also sei es zum Beispiel ein Einblick darin, wie Demokratie und Politik tatsächlich funktioniert, und zwar ein praktischer Einblick, und wie man seine Stimme einbringen kann, wie man Ideen einbringen kann, aber auch eben jede Menge Soft Skills zum Beispiel, die man jetzt nicht unbedingt in der Schule oder in der Uni oder in der Ausbildung lernt, im quasi Politikunterricht, wenn man sich einfach nur anschaut, wie das politische System Deutschlands funktioniert, sondern tatsächlich einmal erlebt, wie funktioniert es denn wirklich? Und natürlich hat es mir zum Beispiel auch eine tolle Möglichkeit gegeben, einfach viele Kontakte zu knüpfen. Und ich würde mir wünschen, dass besonders in Zeiten wie momentan, in denen viele junge Menschen auch einfach nochmal erleben müssen, warum ist Demokratie schützenswert? Warum ist es wichtig, dass wir Demokratie haben? Einfach mehr Menschen die Möglichkeit haben, in diese Beteiligungswelt einzutauchen. Und da hoffe ich, dass die Beteiligungsplattform quasi diesen Einstieg ein bisschen erleichtert. Und ich hoffe natürlich, dass diese Plattform möglichst weit getragen wird. Also, dass es vielleicht auch ein Tool wird, was auch LehrerInnen an die Hand gegeben wird oder SozialarbeiterInnen, allen Menschen, die mit jungen Menschen in Kontakt stehen. Und dass dadurch quasi einfach dieser Einstieg erleichtert wird.
Ja, ein Einstieg in die Demokratie. Katharina, ich finde es klasse, wie du dich engagierst für diese Beteiligungsplattform und ja auch darüber hinaus für das Kompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung. Cool, dass du uns hier einen Einblick gegeben hast in den Prozess, und wir schauen in die Zukunft und sind mindestens genauso gespannt wie du. Danke für dein Engagement und danke für dieses Interview.
Ja, vielen Dank euch.
Was mir hier richtig gut gefällt, dass die Teilnehmenden sich und ihre eigenen Zugänge reflektieren und es ihnen sehr wichtig ist, dass noch mehr und andere junge Menschen beteiligt werden, außer sie selbst. Sie investieren, wie Katharina, viel Zeit und Energie, dass zum Beispiel diese neue Plattform aufgebaut wird oder dass auch darauf geschaut wird, dass marginalisierte Gruppen angesprochen werden und ihre Herausforderungen und Barrieren adressiert werden. Das zeigt auch, wie solidarisch diese junge Generation ist. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, auf welcher Plattform erfahre ich vom Launch dieser Plattform? Folgt auf jeden Fall der Jugendstrategie auf Instagram, abonniert ihren Newsletter. Info dazu packe ich euch in die Shownotes. Nehmen wir jetzt mal an. Auch dank der Beteiligungsplattform haben viele junge Menschen in ganz Deutschland von einer Veranstaltung in Berlin erfahren, bei der es um ihre Perspektive auf aktuelle politische Themen geht. Und es melden sich viele an, die sonst eher nicht erreicht worden wären. Vielleicht sind es sogar viel mehr Anmeldungen als Plätze. Die Jugendpresse Deutschland veranstaltet, gefördert vom Bundesjugendministerium, die Jugendpolitiktage, die erst vor wenigen Monaten in Berlin stattgefunden haben. Sie haben sich gefragt, wie kann man als Veranstalter dafür sorgen, dass die Gruppe der Teilnehmenden die Vielfalt unserer Gesellschaft abbildet? Dafür haben sie ein besonderes Anmeldeverfahren entwickelt, von dem mir Florian Bastik von der Jugendpresse in einer kurzen Sprachi berichtet hat.
Hallo Anna, hier spricht Florian von der Jugendpresse Deutschland. Wir haben uns gefragt, wie können wir junge Menschen wirklich in ihrer Vielfalt erreichen, ohne dass das zu sehr nach Quotenliste oder Schublade klingt. Und deswegen war für uns relativ schnell klar, wir wollten nicht einfach nach Herkunft oder Religion fragen. Es kann ein schnelles Gefühl geben, man müsse sich irgendwie rechtfertigen oder einfach in ein Raster passen. Stattdessen haben wir was anderes gemacht. Im Anmeldeprozess konnten die Teilnehmenden, wenn sie das denn wollten, über ihre eigene Diskriminierungserfahrung schreiben und wo sie sich in der Gesellschaft verorten. Und in der Auswahl sind wir dann sehr systematisch vorgegangen. Also wir haben zuerst bestimmte Gruppen mit quasi sichereren Plätzen berücksichtigt. Da haben wir konkret mit dem Netzwerk Perspektivenvielfalt bei uns zusammengearbeitet, um eben den Menschen einen Zugang zu der Veranstaltung ermöglichen zu können, wo das sonst einfach nicht so gegeben ist. Und danach haben wir die weiteren Plätze nach verschiedenen Kriterien vergeben. Wir haben auf eine ausgewogene Verteilung von Geschlecht und Alter geachtet und haben eben dann auch geguckt, dass aus allen Bundesländern eben Leute vertreten sind. Und für den Rest gab es dann ein Punktesystem. Punkte wurden da dann eben vergeben, wer vielleicht noch gar nicht politisch aktiv war, der hat dann einen Punkt bekommen. Oder wer irgendwie vom Land war, gekommen ist, weil wir da erfahrungsgemäß auch immer deutlich weniger Bewerbungen haben. Genau, wenn irgendwo ein Punkt Gleichstand war, dann haben wir nochmal ausführlicher auf so Freitextantworten geachtet. Genauso wichtig war uns aber dabei auch, dass das Ganze politisch ausgewogen ist, also dass eben auch unterschiedliche Meinungen und Haltungen Platz haben und bestimmte Merkmale jetzt auch nicht krass überrepräsentiert werden. Unserer Meinung nach haben wir es dadurch geschafft, ein Gleichgewicht zu schaffen und ganz viele Perspektiven sichtbar zu machen. Das Verfahren hat außerdem auch dazu gebracht, dass Leute sich mit ihrer eigenen Rolle in der Gesellschaft auseinandergesetzt haben, weil ja bei den Fragen jeder auch mal über seine eigenen Privilegien nachdenken musste und vielleicht auch so mit einem anderen Gefühl in die Veranstaltung gegangen ist. Uns hat das Verfahren auf jeden Fall total gut gefallen und überzeugt. Deswegen setzen wir das mittlerweile auch in anderen Projekten so um.
Ich finde, dieses Beispiel zeigt sehr gut, dass es sich lohnt, etwas mehr Aufmerksamkeit bereits auf Anmeldeverfahren zu legen, vor allem wenn es sich um Veranstaltungen handelt, zu denen junge Menschen aus dem ganzen Land anreisen, die sich oft auch noch gar nicht kennen. In der letzten Folge habe ich euch von den Jugendpolitiktagen berichtet und ihr habt sicher gemerkt, wie vielfältig die Perspektiven der Jugendlichen waren, die ich interviewt habe, und wie wertvoll sie es selbst fanden, dass sie so unterschiedlich sind und doch vieles, vor allem eines gemeinsam haben, den Wunsch nach Beteiligung und sich einbringen zu dürfen in die Themen, die sie bewegen. Eine Sache zum Thema digitale Jugendbeteiligung ist mir am Schluss dieser Folge allerdings noch wichtig. Nur weil junge Menschen sich gerne im Netz aufhalten, heißt das nicht, dass dort Beteiligung ganz von allein funktioniert. Digitale Jugendbeteiligung wird leider manchmal als schnelles, günstiges und niedrigschwelliges oder inklusives Format missverstanden, das Akteuren in Politik und Verwaltung die Arbeit abnimmt, sich auf längerfristige Beteiligungsprozesse einzulassen. Es gibt inzwischen viele Anbieter von Apps oder Tools, die von sich sagen, dass sie ganze Prozesse abbilden können. Die Praxis zeigt allerdings, dass digitale Tools sehr wohl eine hervorragende Unterstützung zur Planung, Durchführung und Auswertung von analogen Beteiligungsprozessen und Projekten darstellen, aber digitale Tools alleine die Zugänge zur Beteiligung und die Ergebnisse nicht verbessern. Eine App, die konkrete Entscheidungen in der Kommune vorbereitet, die Ideen sammelt oder Meinungen abfragt, super. Ein Tool, das die Zusammenarbeit auch zwischen konkreten Veranstaltungen ermöglicht, das die Teilnehmenden auf dem Laufenden hält bezüglich der Umsetzung eines Bauvorhabens. Großartig! Aber es braucht trotz einer weitgehend digitalisierten Gesellschaft den Kontakt und die Auseinandersetzung in der analogen Welt. Und es braucht Erwachsene, die Beteiligungsprozesse konstruktiv begleiten und sich als verlässliche Ansprechpersonen und als starke Verbündete für junge Menschen verstehen. Und genau um diese Erwachsenen geht es in unserer nächsten Folge von 22 Millionen Kinder und Jugendliche im Fokus, die Mitte Oktober erscheinen wird. Ich selbst verstehe mich als eine Verbündete oder Komplizin für die Interessen junger Menschen. Solche Leute wie mich gibt es überall und es dürfen ruhig noch mehr werden. Wenn euch also diese Folge noch nicht überzeugt hat, dann vielleicht Folge 4, in der sich alles darum dreht, welche Rolle erwachsene Fachkräfte und Verantwortliche in Politik und Verwaltung in Bezug auf gelingende Jugendbeteiligung einnehmen können und sollen. Wir hören uns also bald wieder. Alles Liebe, eure Anna.
22 Millionen Kinder und Jugendliche im Fokus ist eine Produktion im Rahmen der Jugendstrategie der Bundesregierung. Redaktion und Sprecherin Anna Grebe. Produktion We Are Producers. Mehr Info zum Podcast und zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung gibt's auf www.jugendstrategie.de.